wenn wir fokussiert sind. Diejenigen, die sich heute Morgen auf den Weg gemacht haben, aus Richtung Schönberg und zum Gottesdienst kommen wollten, die mussten auch den Fokus im Auge behalten. Ich weiß nicht, ob die, musste die Umleitung fahren schon? Ja, okay. Da waren Umleitungen, weil eine Bombenentschärfung irgendwo auf dem Weg war. Aber wenn man fokussiert ist, wenn man weiß, da will ich hin, dann nimmt man auch Umwege in Kauf. Und Gott lässt manchmal Umwege zu. Das heißt aber nicht, dass die Umwege uns vom Fokus, von unserem Ziel abbringen lassen sollen, sondern wir dürfen fokussiert sein. Und ich denke, das ist so wichtig, dass Menschen wissen, das ist mein Ziel, da vorne, da will ich hin, da, das ist mein Ziel. Was ist dein Ziel? Gemeinschaft mit Jesus zu haben in Ewigkeit, das ist unser Ziel. Wir werden nachher das Mahl miteinander feiern. Und ich dachte, es ist gut, wenn wir uns auch noch einmal damit beschäftigen, was, wie das bei Jesus war. Jesus war fokussiert. Jesus wusste ganz genau, wozu er gekommen war und welchen Weg er zu gehen hatte und was das Ende seines irdischen Lebens sein würde, wie das aussehen würde. Ich möchte euch einladen, dass wir heute noch mal so ein bisschen reingehen in diese Phase, die am Ende des irdischen Lebens von Jesus uns berichtet wird. Ich habe meine Predigt überschrieben, eine denkwürdige Abschiedsfeier. Ich möchte mit euch reingehen in den Text in Lukas 22. Da wird berichtet, wie sich das ereignet hat in Richtung Einsetzung des Abendmahls. Bibelkenner wissen ja, und auch diejenigen, die die Geschichte des Volkes Israel und auch die Geschichte der Christenheit kennt, dass das Passamahl eine entscheidende Größe war in der Geschichte des Volkes Israel, aber auch in unserer christlichen Geschichte. Und deshalb wollen wir nochmal reingehen in diese Zeit des Passamahls, des Passafestes, was ja bis heute nach wie vor gefeiert wird in Israel und auch dort, wo Juden zusammen sind, wird das Passafest gefeiert. Nach der biblischen Anordnung soll dieses Fest 7 Tage dauern. Aber wir lesen mal in Lukas 22, wie das sich da ereignet hat zu Jesu Zeiten. So kam nun der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote, also das ist das Passafest, der Tag, der für das Schlachten des Passalamms bestimmt war. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt. Geht voraus und bereitet das Passamahl für uns vor, sagte er. Wo sollen wir es denn vorbereiten, fragten sie. Er antwortete, wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamahl feiern kann? Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet ist. Dort bereitet dort das Mahl vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg. Sie fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahmahl vor. Ich möchte euch gedanklich mal versuchen, mit reinzunehmen in die Zeit, von der hier die Rede ist. Jesus befindet sich einige Tage vor dem jährlichen Passafest mit seinen Jüngern in Jerusalem. Diese ersten Tage vor dem Fest, die waren ziemlich angefüllt und Jerusalem brummte von Leuten. Das war so ähnlich wie bei der Kieler Woche. Alle Straßen waren voll und da war richtig Highlife und Konfetti. Da war ordentlich was los in Jerusalem, denn viele Juden von außerhalb halten sich in der Stadt auf, um das bevorstehende Fest in Jerusalem zu feiern. Also das war schon eine interessante Sache. Und wo schon so viel Volks unterwegs war, kann man sich auch vorstellen, auch im Tempel, der ja sehr großflächig ist. Ich lade euch ein, wenn ihr Internet habt, guckt euch mal so die Dimensionen an von dem alten herodianischen Tempel mit dem Vorfeld. Da ist riesig viel Platz im Vorfeld und da haben sich Tausende getroffen von Zuschauern und Akteuren. Da war viel Platz. Und Jesus guckte sich das alles an und an einem Punkt, da ging ihm die Hutschnur durch, weil er sah, was sich da im Tempel abspielte. Da war nur noch Geschäftemacherei im Tempel und im Vorfeld des Tempels. Da wurden Tiere verkauft, Opfertiere, und da wurde geschachert und gemacht und getan. Also alles das, was eigentlich nicht in den Tempel gehörte. Und Jesus war so aufgebracht, dass er handgreiflich wurde. Also der einzige Punkt, wo Jesus handgreiflich wurde und hat dann aufgeräumt und hat die Tische von den Geldwechseln umgeworfen und hat sich hingestellt und hat gesagt, Leute, das, was sich hier abspielt, das gehört hier nicht her. Der Tempel ist ein Haus Gottes und hier soll Gott verehrt werden, hier soll Gott gesucht und angebetet werden. Hat da richtig Ärger angestiftet. Das war alles im Vorfeld. Also ich möchte euch so ein bisschen in die Atmosphäre mit reinnehmen. Ein Brennpunkt war der Tempel, wo die Opfer gebracht wurden. Denn jedes Jahr sollten zum Passafest einjährige Lämmer geschlachtet werden, in Erinnerung an die Befreiung aus der ägyptischen Gefangenschaft. Es galt nach wie vor die jahrhundertealte Anweisung, dass ein Lamm pro Haushalt geschlachtet, zubereitet und dann verspeist werden sollte. Man rechnet ungefähr 10 Personen so zu einem Haushalt, so wird das weitergegeben. Was muss da wohl los gewesen sein in den Straßen Jerusalems? Gedränge, Geblöke, lautstarke Geschäftemacherei. Josephus, der bekannte römische Geschichtsschreiber, schätzt, dass jährlich alleine ca. 250.000 Lämmer pro Jahr in Jerusalem geschlachtet wurden. Könnt ihr euch das vorstellen? 250.000 Lämmer, einjährige Lämmer. Da muss was los gewesen sein. Das meiste spielte sich im Tempel ab. Dort wurden die Lämmer geschlachtet, so wird es jedenfalls berichtet. Und das, was dann von dem Tier übrig blieb, das ausgeblutete Tier, wurde dann mit in die Haushalte genommen, um dort vorschriftsmäßig zubereitet zu werden. Das, was wir gelesen haben, Jesus hatte anscheinend schon vorbereitend, in der Zeit vor diesem Mahl, vorbereitend Kontakt gehabt mit Freunden, Hausbesitzern und hat wahrscheinlich das vorher schon besprochen und hat gesagt, hör mal, wir suchen einen Platz, wo wir das Passamahl miteinander feiern können. Können wir das bei dir machen? Offensichtlich war das vorbereitet. Und als es dann soweit war, schickte Jesus den Petrus und Johannes los und sagt, guckt mal da, haltet mal Ausschau, da ist ein Mann, der trägt einen Wasserkrug, den sprecht an, der weiß Bescheid und dann bereitet das Passamahl vor. Das heißt also, die beiden hatten die Aufgabe, all das, was zum Passafest gehört, vorzubereiten. Das war ja nicht nur die Zubereitung des Lammes, das musste dann geschlachtet war es ja schon, dann musste dann gebraten werden und da gab es entsprechende Anweisungen im Alten Testament. Dann war es wichtig, dass es ein spezielles ungesäuertes Brot bereitstand, dann mussten bittere Kräuter bereitstehen. Also die Vorbereitung, da gehörte schon ein bisschen was zu. Und es wurde dann von den beiden dann auch so wahrgenommen. Also wir können davon ausgehen, eine schöne, gemütliche, vorbereitete Runde, wo sich die Jünger dann mit Jesus trafen. Wir lesen weiter. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Und er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ich habe es gelb markiert. Jesus hat sich mit einer großen Sehnsucht gesehnt nach dieser Feier. Ist es erlaubt? Dürfen wir fragen, warum hat sich Jesus danach gesehnt? Ich habe da so einige Vermutungen und möchte diese Vermutungen mit euch teilen, mit der Bitte, dass ihr das selbst mal nachprüft, ob das so schlüssig ist. Also erstens wusste Jesus, dass dieses gemeinsame Passamahl das letzte sein würde, das er als Mensch mit seinen Jüngern feiern würde. Also ein Abschied für eine lange Zeit. Das ist schon etwas sehr Tiefgehendes, finde ich. Ich habe versucht, das nachzuempfinden und dachte dann an Zeiten, wo ich intensive, gute Gemeinschaft mit Leuten hatte, so auf 14-tägigen Freizeiten, wo man richtig gut zusammengewachsen war. Man hat sich kennengelernt, man hat sich schätzen gelernt. Das war richtig eine so richtig starke Zeit. Und als man auseinandergehen musste, da plötzlich war so ein Gefühl der Leere da. Wo sind jetzt all die lieben Leute um mich herum, die ich lieb gewonnen habe. Und irgendwie war das für mich jedenfalls ziemlich gewöhnungsbedürftig. Nun stellt euch mal vor, Jesus war 3 Jahre intensiv, täglich, können wir uns vorstellen, täglich mit seinen Jüngern zusammen. Er hatte sie lieb gewonnen. Er hatte sie richtig lieb gewonnen. Was hat er mit denen schon alles erlebt? Und jetzt kommt der Zeitpunkt, wo er sagt, das geht jetzt zu Ende. Das ist das letzte Passamal, was ich mit euch feiere. Das ging ihm schon ziemlich an die Nieren, würde ich sagen. Zweitens hatte sich Jesus offensichtlich schon innerlich vorbereitet, seinen Jüngern ein besonderes Zeichen seiner Liebe zu demonstrieren, indem er den Dienst tat, den sonst ein Gastgeber nur besonderen Gästen als Zeichen der höchsten Wertschätzung und Ehrerbietung persönlich zukommen ließ. Er wollte als ihr Meister, ihr Rabbi, seinen Jüngern die Füße waschen und ihnen dadurch ein Vorbild geben für ein demütiges, liebevolles Dienen. Ich versuche mich so reinzudenken in das Herz Jesu. Er hatte Sehnsucht, das hat er ja gesagt, er hatte Sehnsucht, dieses Treffen, dieses Mahl mit den Jüngern zu feiern. Und ich glaube, dass das ein Element war, wo er sagte, ich möchte diese Gelegenheit nutzen, meinen Jüngern meine Liebe und meine Demut zu demonstrieren. Ich wasche ihnen die Füße. Ein Dienst, ein Sklavendienst normalerweise für die Haushalte, die Sklaven hatten. Aber wenn ein Ehrengast da war, dann hat es sich häufig der Hausherr nicht nehmen lassen, als Zeichen der Ehrerbietung diesen Gästen die Füße zu waschen. Jesus als ihr Meister und Rabbi wollte ihnen ein Zeichen geben. Ich glaube, dass den Jüngern diese unfassbare Tragweite, diese Handlung von Jesus erst nach der Auferstehung und der Himmelfahrt zu seinem Vater bewusst wurde. Da erkannten die Jünger erst, wer Jesus wirklich war. Gott, Mensch gewordener Gott. Gott kommt und wäscht den Menschen die Füße. Was für ein Gott. Ich weiß nicht, wie häufig die darüber nachgedacht haben, die Jünger, als sie das, was für eine Liebe. Gott kommt zu uns Menschen und demütigt sich in Christus und wäscht uns Menschen die Füße. Danach muss Jesus Sehnsucht gehabt haben. Die dritte Vermutung, die ich habe, bezieht sich auf eine Aussage von Jesus, die er bei einer anderen Gelegenheit gemacht hat und die manche seiner Jünger so stark irritiert hat, dass sie Jesus verließen. Ob und wie weit die Jünger diese Aussagen in ihrer vollen Tiefe verarbeitet oder erfasst haben, können wir schlecht beurteilen. Doch wir können uns das ja nochmal in Ruhe ansehen. Johannes hat im 6. Kapitel seines Evangeliums das so berichtet. Da spricht Jesus nicht nur zu seinen Jüngern, sondern zu den Zuhörern und Zuschauern in seinem Umfeld. Und die fragen ihn, Jesus, Was, Jesus, was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies, vielleicht hat Jesus dabei auf sich gezeigt, denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Das war sehr attraktiv zu hören und sehr ansprechend. Brot vom Himmel, so ähnlich wie Manna, was Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Das ist doch mal ein Brot, ne? Vom Himmel gekommen und gibt uns Leben. Überlegt doch mal, ich könnte euch das jetzt so sagen, Leute, dieses Brot, was wir nachher miteinander teilen, das ist lebendiges Brot. Aber kommen wir nachher zu. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Und Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und sprachen, ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel gekommen? Ist eine berechtigte Frage, ne? Stellt euch mal vor, einer von uns würde jetzt sagen, ich bin vom Himmel gekommen. Also, wir kennen deine Eltern, was weiß ich. Und da stellt sich da jemand hin und sagt, ich bin vom Vater gekommen. Ich bin das Brot. Das war schon nicht so ganz einfach zu verarbeiten für die Zuhörer. Die Juden, die haben gemurrt und haben gesagt, das ist nicht so einfach zu verstehen. Man könnte jetzt denken, Jesus hätte jetzt gesagt, kleinen Moment, ich muss euch das erklären. Aber wir lesen dann mal weiter. Jesus setzt noch einen drauf und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Stellt euch mal vor, du wärst jetzt bei den Zuhörern gewesen. Hörst das zum ersten Mal. Ist schon ziemlich herausfordernd, ne? Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Gute Frage, ne? Also, warum hat Jesus jetzt nicht auf die Bremse getreten und hat gesagt, komm, ich erkläre euch das mal in Ruhe. Wir lesen mal weiter, Vers 53. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters willen, so wird auch wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Also Jesus bestärkt das nochmal mit Wiederholungen. Und immer dann, wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, dann bekommt das besonderes Gewicht. Jesus setzt noch einen drauf und nimmt keinen Millimeter von dem zurück, was missverstanden werden könnte. Die Reaktion lesen wir in Vers 60. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Das ist so hart, was Jesus da sagt. Wer kann sowas hören? Und einige ziehen die Reißleine. Sorry, da bin ich ein zu weit. Einige ziehen die Reißleine. Viele von seinen Jüngern, die das hörten, das ist eine harte Rede. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Also wenn das um das Verständnis, um das Verstehen gegangen wäre, ich denke, da hätten manche gesagt, also Jesus, verstehen tun wir dich nicht. Ehrlich gesagt, verstehen tun wir dich nicht. Aber wir werden nicht weggehen. Der Einzige, der so einen Vorgeschmack bekommen hatte, war Petrus offensichtlich, denn der sagt, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Also Petrus erklärt sich solidarisch mit Jesus und sagt, Jesus, ich werde nicht weggehen von dir, weil ich weiß, du hast Worte des ewigen Lebens. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt, sagt Jesus, als der Versucher an ihn herankommt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Petrus hat offensichtlich erkannt, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Wir kommen zurück zum Passamahl mit Jesus, mit seinen Jüngern. Als Jesus mit seinen Jüngern zusammensitzt und die Einsetzungsworte formuliert, dann ist der Zusammenhang zu den Versen, die wir gerade gemeinsam gelesen haben, unübersehbar, für mich jedenfalls. Lesen wir nochmal so die Verse, die Jesus dann sagt. Er nahm das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Mit dem Brechen des Brotes deutet Jesus seinen Jüngern an, dass sein Leib zerbrochen wird, dass sein Leib zerbrochen wird für sie. Das heißt, dass er für sie ihren Tod stirbt. Ich sterbe euren Tod. Ich sterbe für euch, damit ihr leben könnt. Wir bleiben immer noch gedanklich auch bei dem Passahlamm. Das Passahlamm, als Israel aus Ägypten heraus erlöst wurde, das Passahlamm musste sein Leben geben. Es wurde geschlachtet. Die Familie musste dieses Lamm essen, nach den entsprechenden Anweisungen. Es musste dieses Lamm in sich aufnehmen, machte sich Teil, damit zum Teil des Volkes Gottes. Das vergossene Blut von diesem Lamm wurde an die Türpfosten gestrichen und war ein Bewahrungszeichen für die Israeliten, dass der Strafengel Gottes, der Gerichtsengel Gottes, sie nicht erreichen konnte. Deshalb war das Blut da. Und dieses Blut trennte das Volk Gottes von denen, die nicht zum Volk Gottes gehörten. Das Blut, was Jesus für uns vergießt und was wir für uns annehmen dürfen, indem wir, wenn wir das Abendmahl nehmen, in uns aufnehmen, trennt uns von denen, die nicht glauben. Jesus sagt ja, wer glaubt, der darf wissen, dass die Rettung für ihn gilt. Das Fleisch des Opferlammes musste verspeist werden, haben wir schon gehört. Mit dem Brechen des Brotes deutet Jesus seinen Jüngern an, dass sein Leib zerbrochen wird für sie, dass er ihren Tod stirbt. Mit dem Trinken aus dem Kelch begründet und besiegelt Jesus einen neuen Bund. Das heißt, er macht einen Vertrag. Sagt, das, was ihr jetzt mit mir esst und das, was ich jetzt mit euch teile und was ich jetzt einsetze, das ist etwas Neues. Der alte Bund war erfüllt. Er wurde nicht einfach annulliert oder so. Der alte Bund war erfüllt. Jesus hat das Gesetz, was notwendig war, um den Bund des alten Bundes zu erfüllen, er hat das Gesetz vollkommen erfüllt. Deshalb war der alte Bund, der Bund des Gesetzes erfüllt. Jetzt begann etwas Neues. Das Blut ist das Zeichen des Bundes der Gnade. Vorher Gesetz, jetzt Gnade. Jetzt dürfen wir wissen, wir sind begnadigt. Gnade kannst du nicht kaufen. Gnade kriegst du geschenkt. Wenn man Gnade kaufen könnte, dann wären wir ganz schnell bei irgendwelchen Manipulationen und Bestechungen und was weiß ich alles. Aber Gnade bekommen wir geschenkt. Da müssen wir keine Gerechtigkeit vorweisen, sondern wenn du begnadigt bist, dann bist du frei. Und heute feiern wir diesen neuen Bund der Gnade. Jesus ist gekommen, es ist erschienen die heilsame Gnade für uns. Wir dürfen, wenn wir das Mahl miteinander feiern, uns daran erinnern, dass wir Begnadigte sind. Ich fasse zusammen, beim Essen des Abendmahlbrotes dürfen wir uns eins machen mit Jesus und ihn als lebensspendendes, fleischgewordenes Wort Gottes in uns wissen. Er ist das lebendig gewordene Wort Gottes und möchte von uns aufgenommen werden in uns, dass wir sein Wort verarbeiten und zur Auswirkung kommen lassen. Beim Trinken des Kelches dürfen wir uns freuen, über sein vergossenes Blut, das uns reinigt von aller Ungerechtigkeit und uns rettet vor dem Gericht Gottes. Ein abschließender wichtiger Gedanke. Ich denke, die meisten wissen das und ich denke, da sind wir uns auch einig. Das Abendmahl ist kein Abendmahl, was uns die Sünden vergibt. Einige denken, auch unter den Christen, denken, ich müsste mal wieder zum Abendmahl gehen, damit ich rein vor Gott bin. Versteht ihr? Das Abendmahl, das Nehmen des Abendmahls hat keine magische Kraft der Sündenvergebung. Es ist nur eine Erinnerung an das, was Jesus für uns getan hat. Und jedes Mal, wenn wir das Mahl nehmen, dürfen wir uns freuen darüber, dass Jesus uns seine Gnade anbietet. Und wer diese Gnade für sich annimmt, sagt Jesus, ich danke dir, dass du meine Schuld bezahlst. Ich danke dir, dass du meine Sünde ans Kreuz getragen hast. Ich glaube dir, dass ich das Leben aus deiner Hand empfangen darf. Der darf sich sicher sein, dass er Sündenvergebung hat. Klar? Da darf kein Zweifel aufkommen. Das Nehmen des Mahls hat keine magische Kraft, sondern nur eine Erinnerung an das, was Jesus für uns getan hat. Lass uns mal ein paar Minuten einfach nur das sacken lassen.